beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Hallo und willkommen bei Daniel Fuhrhopp mit und bei Walter Brune, Architekt und Entwickler und Immobilienunternehmer.
Städteplaner.
Städteplaner. Also eigentlich, was soll ich bei diesem Werk und bei dieser enormen Menge an Dingen, die Sie in Ihrem Leben getan, geleistet, gebaut haben, wie Sie Städte verändert haben, das kann man schlecht auf einen Punkt bringen. Aber kurzum, bei Walter Brune, dem bekannten Shopping-Center-Kritiker, kommen wir auch noch zu, Angriff auf die City als Buch, und aber auch Entwickler, Erbauer von verschiedenen Shopping-Center. Und es gibt einen Vergleich, der öfter mal benutzt wird, so den Saulus-Paulus-Vergleich vom Saulus zum Paulus, weil sie eben mal das große, riesige Rhein-Ruhr-Zentrum entwickelt haben und dann später gesagt haben, das ist nicht gut. Die Geschichte habe ich oft gehört, aber wie ist das denn wirklich passiert? Können Sie das erklären, wie eigentlich wirklich dieser Bruch gekommen ist, dass Sie gesagt haben, Mensch, so ein großes Shoppingcenter, das ist doch nicht das Richtige?
Na gut, also das Rhein-Ruhr-Zentrum war damals das größte, modernste Zentrum, Einkaufszentrum in Europa. Und das war so eine Art Mekka, die Leute kamen mit Bussen aus der Schweiz und überall, um das zu besichtigen. Ich hatte ein Büro damals in New York mit einem Kollegen Marcel Breuer zusammen und dadurch hatte ich eine gute Einsicht in die Entwicklung der amerikanischen Shoppingcenter. Die ersten Shoppingcenter waren von Victor de Grün, Jahre vorher. Das waren einfach große außerstädtische Zentren, denn die Städte haben sich in Amerika nach dem Krieg gewaltig entwickelt und dieser Konglomerat von vielen, vielen Millionen Einfamilienhäusern hatten keine Verbindung mehr zur City. Die hatten keine Versorgung mehr, so standen in diesen Suburbs, standen dann einfach in den Nebenstädten, standen solche Zentren. Victor de Grün war der erste Architekt, der das gewagt hat, sowas zu machen. Das war so ein wahnsinniger Erfolg, dass dann sie in Amerika in der Welle von Shoppingcenter entstanden und hereinbrachen. Und nun, diese Szene habe ich damals ein bisschen miterlebt und habe auch gesehen, wie die Dinge aussehen, wie sie funktionieren. Und nun kam Karstadt auf die Idee, mit Stinnes zusammen ein altes Zechengelände zu nutzen, um dort ein Shoppingcenter zu bauen. Natürlich für mich als Architekt eine faszinierende Aufgabe. Das war 1968. Ich habe bis dahin viele Kaufhäuser gebaut für Karstadt, mehr als ein Dutzend, und für andere Gesellschaften, Horten und Kaufring, und war schon für das Einzelhandel, Großbauten haben wir lange ein bisschen prädestiniert und vorgebildet, aber so ein Shoppingcenter war ja was Neues und durch die Verbindung mit Amerika konnte ich wirklich das Beste draus machen, was es gab. Es war wirklich auch, man kann sagen, bis heute ein hervorragendes, perfektes Shoppingcenter, dass man in verschiedenen Ebenen anfährt und dadurch auch keine Unterschiede hat zwischen Obergeschoss und Untergeschoss. Es gibt so verschiedene Spielregeln da, die das den Erfolg begründen. Und das habe ich alles gemacht und gekonnt und beachtet. Und das hat bis heute sich hervorragend bewährt. Es gab nur ein Problem, was ich vorher nicht wusste. Die Center auf einer ehemaligen Zechenanlage nahe der Stadt, in der Größe, war eigentlich so gedacht, da führt die A40 vorbei. Es sollte eigentlich mit einem Autobahnanschluss eine alternative Einkaufsstätte sein für das ganze Ruhrgebiet. Diese Autobahn geht rund ums ganze Ruhrgebiet wie eine Art Ringstraße. Und man sagte einfach, in den vielen Städten des Ruhrgebiets sollen die Leute außer ihrer eigenen Innenstadt mal eine Alternative zum Einkaufen haben. Und da ist dieses Shoppingcenter eine wunderbare Möglichkeit, dieses zu bieten. So war das ursprünglich mal gedacht. Was ist aber geschehen? Nach 2 Jahren erfolgreichem Verlauf dieses Centers stellte ich fest, dass die ganz nahegelegene Stadt Mülheim, das Center liegt auf Mülheimer städtischem Gelände, aber nicht in der Stadt, sondern Kilometer weg, dass die Stadt Mülheim die schöne Schlossstraße, eine Schlossstraße war eine berühmte Einkaufsstraße, da fuhr man nach dem Krieg sah von Düsseldorf hin, weil es die Lichterstraße war. Da waren Millionen Lichter Weihnachten und da fuhr man hin, um das zu sehen. Ich komme auf diese schöne Schlossstraße, es ist kaum noch ein Laden da, außer Aldi und noch Penny und ein paar solche Nahversorgungssupermärkte, die ja auch durchaus einen Platz haben müssen, aber da, dass die eigentliche Einkaufsstraße mit Kaufhof und all diesen großen, schönen Namen war leer. Da habe ich gesagt, du Walter Brule, du bist Städteplaner. Ist das deine Idee und deine Aufgabe, Städte zu zerstören? Hast du wirklich das nötig, eine Stadt zu zerstören, um Geld zu verdienen? Ich habe mir da geschworen, ich stand mitten auf der Schlossstraße, ich habe richtig geschworen, ich will es nicht. Und das habe ich eingehalten. Danach kamen natürlich verschiedene Bauherren und sagten, ja, lieber Herr Brune, Sie haben das schönste und größte Shoppingcenter in Europa gebaut. Bitte, bitte hier in der Schweiz, hier in Österreich, hier und da bitte auch nochmal eins. Auch die Herren, die von Kanada kamen und das Zentrum bauen wollten, waren zuerst bei mir und wollten mit mir das Zentrum bauen. Die nannten mich, wer sei der Papst der Shoppingcenter, was idiotisch ist, aber ich musste das mir anhören. Ich habe gesagt, meine Herren, ich bin Ihr größter Feind. Ich werde es nicht bauen, ich kann es nicht bauen, ich kann nicht gegen meine eigene Philosophie gehen, ich bin Städtebau und Städte aufbauen, nicht zerstören. Das haben die nicht verstanden. Sie haben ärgerlich mein Büro verlassen. Ja, und so ist es tatsächlich. Der Vorwurf von Saulus und Paulus finde ich okay. Es war so. Aber jetzt ist das Interessante. Aus dieser Erfahrung habe ich gesagt, es ist ja interessant, dass Menschen gerne unter Dach ein kontrolliertes Einkaufssortiment besuchen, um ihre Kauferlebnisse, Kaufwünsche zu erfüllen. Das hat ja einen gewissen Sinn. Das ist ja irgendwo ein Effekt, den man wahrnehmen muss in einem organisierten Einkaufszentrum. Es ist ja kein Kaufhaus. Ein Kaufhaus ist ein Kondol neben Kondol. Ein Shoppingcenter ist Laden neben ein Laden. Aber wenn es richtig gemacht wird, ist es ein haarscharf geordnetes Sortiment. Da ist dieser Textiler mit dem Lederwaren und mit der Gastronomie alles so abgestimmt, dass es eine völlige Harmonie in einem solchen Zentrum ist. Über 150 Läden ist sowas oft möglich und nötig und auch richtig. So, ich habe gesagt, aber dieses Konstrukt, das muss es doch auch geben, wenn man es in die Stadt bringt. Und da war mir klar, dass das eine unheimliche Idee ist, aber wo kriegt man ein Grundstück her? Es vergingen ein paar Jahre und da kam ein Makler und sagte, Herr Brune, ich habe ein Grundstück auf der Königsallee. Ihre Idee, ich hatte mit dem vorher schon mal diese Idee besprochen, diese Idee, ein Shoppingcenter in die Stadt reinzubringen, wäre doch eine tolle Möglichkeit hier auf der Stadt, auf der Königsallee in Düsseldorf. Da dachte ich, mein Gott, auf der Königsallee kann man doch kein Grundstück finden, was die Größe hat, wie ein solches Zentrum braucht. Nein, sagt er, überhaupt kein Problem. Hier ist ein 12 Meter breites Grundstück, das führt 70 Meter in den Hinterbereich und im hinteren Bereich einer Einkaufsstraße, meistens Garagen oder Innenhöfe oder sonst dergleichen, da ist Platz genug. Hier sind mit 70 Meter Anschluss 12.000 Quadratmeter Fläche, darauf stehen einige Bürohäuser, aber diese Firma, die diese Bürohäuser unterhält, möchte gerne ein neues Bürocenter außerhalb oder am Stadtrand bauen. Das wird frei. Da habe ich gesagt, mein Gott nochmal, das ist ja genau das, was ich mir vorstelle. Jetzt müsste man hier das aufnehmen, was der Vorteil eines überdachten Einkaufens ist, nämlich die Shoppingcenter, in der Stadt verwirklichen. Und dann habe ich natürlich keinen gefunden, der mir das Geld gab, das zu bauen. Ich konnte als Architekt viele Bauherren, die mir bekannt waren, ansprechen. Keiner hatte den Mut, da sowas dann zu tun. Aber ich war so überzeugt davon, dass das funktionierte. Da habe ich gesagt, mache ich eine eigene Gesellschaft, ich mache es selber. Ich habe dann einige Pläne, Modelle und Berechnungen gemacht und mit einigen Banken gesprochen, denn schließlich habe ich doch mit einer bayerischen Bank ein Konsortium bilden können, wo mehrere Banken, 5 Banken drin waren, wo wir die Finanzierung dann auf die Beine gestellt hatten. Und dann wurde dieses Projekt gebaut.
Ja, jetzt müssen wir natürlich unterscheiden, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Innerstädtisches Shoppingcenter ist nicht gleich innerstädtisches Shoppingcenter. Es kommt drauf an. Weil sie ja letzten Endes, sagen wir mal, nicht nur für sich und mit sich darüber nachgedacht haben, was ist denn gut für eine Stadt, was ist nicht gut für eine Stadt, sondern sie haben ja auch ordentlich Wirbel gemacht und haben 2006 Angriff auf die City ein Buch gemacht. Man könnte sagen, es richtet sich gegen ECE als Marktführer, aber eigentlich geht es ja um diesen Typus, einen bestimmten Typus von innerstädtischen Shoppingcenter, aber es geht nicht um sowas wie die Kö-Galerie. Und das ist ja sehr wichtig jetzt zu unterscheiden. Also was ist der Typ von Shoppingcenter, wo Sie sagen, das geht nicht, das ist der Angriff auf die City. Aber ja, es geht ja auch nicht ums Rhein-Ruhr-Zentrum, sondern um innerstädtische Center. Also wo fängt das Problem an, sage ich mal?
Das ist ganz ziemlich logisch. Das Rhein-Ruhr-Zentrum ist ein Shopping-Center, was natürlich davon lebt, aus den nahegelegenen Einkaufsstraßen, und das ist eben in diesem Fall Mülheim oder im weiteren Sinne auch Essen, die Umsätze unter ihrem eigenen Dach zu bringen. Das heißt, eine Verlagerung der innerstädtischen Umsätze in dieses Zentrum. Das ist natürlich klar, dass dann die Innenstadt was hergibt, was sie hat und damit verliert. Die Innenstädte haben mit der Einzelhandelsszene natürlich auch eine gewisse Qualität, also ein bisschen Lebendigkeit, da sind Steuern, die da entstehen, die im Einkaufszentrum nicht so entstehen und so weiter. Diese innerstädtische Qualität geht verloren, wenn man den Einzelhandel verlagert. So, jetzt kommt die Galerie auf der Königsallee. Hier kommen Geschäfte rein, Läden, die genau in dem Bereich der Königsallee fehlen. Das Thema muss sein, eine Bereicherung des Sortiments der Innenstadt. Du hast die Leute nicht sagen, wir gehen entweder in die Königsallee oder in das Zentrum, sondern die sagen, wir brauchen beides. Zum Beispiel in einer Königsallee oder einer solchen Einkaufsstraße wie die Königsallee geht immer die Gastronomie verloren. Warum? Gastronomen können vielleicht 30 Euro Miete zahlen oder höchstens 30 Euro, eher 20. Und die Boutique, die Modeboutique, der Ledermann, der Juwelier, der zahlt 300. Ja, was macht denn der Hauseigentümer? Wenn der Vertrag von der Gastronomie abgelaufen ist, schmeißt er ihn raus. Also insofern kann die Galerie ganz zentral in der Mitte genau diese Lücken füllen, die über die Jahre auf solch einer Straße entstanden sind. Und dann gibt es noch was anderes. Es gibt immer neue Modentrends. Trendsetter nennt man sie. Und die suchen einen Platz auf so einer Straße wie Königsallee, oder können wir jede Einkaufsstraße der Welt nehmen. Die finden keinen Platz, weil die Läden vermietet sind. Die warten, bis mal einer pleite geht oder sonst was Problem ist. Jetzt kommt eine Galerie und bringt 100 Läden wieder hin. Da können die ganzen Trendsetter ihren Platz finden. Oder jemand geht von der Straße in die Galerie und ein anderer geht dann an die Straße in seinem Laden. Dieser Wechsel passiert gelegentlich auch. Aber insgesamt muss es ein einheitliches Sortiment werden mit Galerie und Straße. Das muss eine Einheit sein. Wenn es regnet, sind die Galerie voll, Menschen. Wenn die Sonne scheint, ist die Straße voll. Dieser Wechsel ist normal, ist auch richtig und gut. Aber diese Vitaminspritze, die eine Galerie in eine Stadt reinbringt, ist hochattraktiv, gut und positiv. Und da bin ich als Städteplaner wieder voll dabei und sage, jede Stadt kann solche Galerie gebrauchen. Und wo ich es machen kann, habe ich es immer auch gemacht. Mindestens ein Dutzend Städte davon sind damit inzwischen bedient worden und sind alle sehr glücklich. Und ich habe noch nicht einen einzigen Stadt gehabt, wo man mir Vorwürfe aus dieser Fantasie gemacht hat. Aber ich muss noch mal sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich nicht das Rhein-Ruhr-Zentrum gehabt hätte, wo ich wirklich als Saulus großen Fehler gemacht habe, als Städteplaner. Und dies habe ich repariert durch meine Ideen und dieses Chance auf der Königsallee, gerade auf dieser einer der wichtigsten Straßen Deutschlands, das zu machen, war eine Riesenchance, die habe ich nicht ausgelassen. Es hat geklappt, es funktioniert hervorragend bis heute.
Jetzt kommt ja in vielen Städten ECE, gibt auch andere, aber ich sage jetzt mal typischerweise ECE, und behauptet, dass sie mit ihren innerstädtischen Shoppingcentern, mit den ECE-Centern, auch was Gutes angeblich für die Stadt tun und die Stadt beleben. So heißt es ja immer.
Gut, also durch mein Buch Angriff auf die City haben diese Großinvestoren der Shoppingcenter auch wohl mittlerweile verstanden, dass es besser ist, Innerstadt zu bauen als außerhalb, und die gewinnen die Menschen nicht mehr mit den Zentren außerhalb der Stadt, aber sie sehen, die bauen in der Stadt eben auch wieder nicht eine Einkaufsgalerie, wie ich das sehe, eine Stadtgalerie, die nicht nur Einzelhandel hat und Ergänzung des Sortiments, sie hat auch ein Obergeschoss, ein Fitnesscenter oder hat im Bereich noch ein Kino und viele andere Funktionen, die man in der Stadt gebrauchen kann. Sicher auch Arztpraxen und sonstige Büroflächen können dazu. Muss ein lebendiges, multifunktionales Center sein, so in der Galerie. Ich habe es ja immer gesagt, Stadtgalerie. Aber diese Großinvestoren, die wollen immer ihr Shoppingcenter dann noch bauen. Und wenn sie dann in der Stadt, die Kögelerie hat 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche gehabt, als sie gestartet wurde. Jetzt ist es inzwischen etwas größer geworden, aber noch keine 20.000. Aber diese Großinvestoren bauen dann 70.000 wie in Essen. Das ist dann solch eine Größe, die zieht den ganzen Handel des Innenstadt auf ihr Center an und die übrige Stadt bleibt leer. Das ist genauso schlimm, als wenn sie auf der grünen Wiese bauen. Also ich meine auch, die Größe muss dem Verhältnis einer Stadt entsprechen. Eine kleine Stadt kann 5.000 Quadratmeter gut sein, eine mittlere Stadt 10 und 12 und eine große Stadt 15.000. Und bei 15.000, ich habe die Shadow-Arkaden auch gebaut, die ist auch 15.000. Da können wir an zwei verschiedenen Einkaufszonen jeweils eine von 15 bauen und dann jeweils die Einzelhandelsumgebung damit positiv beeinflussen. Aber ein Riesending zu bauen, wo man von der nächsten Autostraße reinfährt, im Parkhaus, kann in dem Zentrum alles, was man überhaupt brauchen könnte im Leben, erledigen und dann wieder rausfahren, bringt der Stadt auch nichts. Das ist genauso ein Fehler wie das Zentrum vor der Stadt.
Jetzt ist es ja eine Sache, wenn Sie für sich quasi gesagt haben, Mensch, ich will nicht mehr sowas wie das Rhein-Ruhr-Zentrum machen. Und es ist eine andere Sache, mit diesem Buch 2006, Angriff auf die City, so einen öffentlichen Streit auch anzufangen und wirklich rauszugehen und zu sagen, gemeinsam mit anderen Autoren ja auch, halt, Moment, liebe Städte, so geht's nicht, ihr macht euch was kaputt. Es ist so unüblich in der Branche, auch in der Immobilienbranche, dass man sagt immer so, ne, der eine hakt dem anderen kein Auge aus und so weiter. Das also ist ja eher ungern gesehen oder wird selten gemacht, dass der eine Investor dem anderen jetzt irgendwas Negatives sagt. Was hat Sie dazu bewogen, doch so öffentlich und klar und deutlich Stellung zu nehmen gegen andere Investoren?
Also wenn ich mich als Städteplaner verstehe, dann liebe ich auch Städte, das ist gar keine Frage. Und wenn ich mal durch Mailand gehe, durch die Mailänder Galeria, die war ich vor 40 Jahren war die schon fantastisch. Die ist 150 Jahre alt, immer noch Mittelpunkt der Stadt. Das ist doch ein Highlight einer Stadt, wenn man sowas sehen und erleben kann. Und warum müssen wir unsere Städte kaputt machen, statt sie mit solch einem Highlight zu verbessern? Ich bin der Meinung, dass es einfach... Ach, sicher ist das auch eine missionarische Einstellung von mir, aber ich möchte einfach dafür sorgen, dass diese schönen, hochkulturellen Städte in Deutschland, die es ja in vielen Ländern, auch Amerika, nicht so gibt, dass sie nicht reihenweise kaputt gemacht werden durch ein billiges kommerzielles Denken. Da geht es diesen Herren nur um das Geld, das nackte Geld. Es muss auch noch darum gehen, dass man einer Stadt etwas bringt, einer Stadt etwas gibt, mit seinen Ideen und Leistungen und seinen Investitionen die Stadt besser macht. Und nicht nur, was kann ich aus der Stadt rausholen an Umsatz, damit ich meine Kasse fülle. Die können ja ruhig auch noch verdienen, das kann man auch, mit der Kögelerie kann man auch Geld verdienen. Aber ich muss nicht etwas machen, was ich nur mache, um Geld zu verdienen. Und das ist meine andere Einstellung, andere Ansatz und Philosophie, wie ich an Städte herangehe und auch mich einsetze für andere Städte. Ich habe jetzt dauernd Vorträge von verschiedenen Städten, die dieses Problem haben, dass jetzt da Zentren hinein planisiert werden soll, und ich bin dagegen und sage, das geht nicht, oder sage, es geht nicht so oder so. Es muss einfach die richtige Formation für die Stadt haben, in Größe, in Sortiment und all diesen Details, die wichtig sind.
Wir haben ja jetzt niemanden von ECE hier sitzen. Ich tue mal so, als wäre es so. Das Argument, was von ECE und Co. benutzt wird, ist ja, dass das doch angeblich auch der Stadt gut tun soll, heißt es immer so schön. Das sind ja die Werbesprüche, lebendige Stadt, von denen, dass die sagen, ja, Limbecker Platz und wo auch immer, nicht, dass deren ECE-Center angeblich ja auch was Gutes für die Stadt tun. Was sagen Sie dann dazu?
Weil also, das ist ja, das Engagement dieser Investoren ist bedauerlicherweise wirklich, wirklich sehr negativ zu sehen, wenn man als Architekt oder Städteplaner die Dinge betrachtet. Schauen Sie sich ruhig Essen das Zentrum an mit 70.000 Quadratmeter, was wahnsinnig viel Umsatz aus der Stadt an sich zieht und die anderen Städtebereiche schwächelt. Schauen Sie sich die Rückseite von diesem Center an. Das ist ja schrecklich. Das ist ja nicht Architektur. Das ist ja grauenvolles, tote Wände, die man einfach zur Stadt hinnimmt, weil der Kunde das nicht sieht. Innen, wo der Kunde reingeht, alles strahlend hell beleuchtet und lebendig, aber von außen. Und das ist doch das Angebot an die Stadt, wie ein Ding von außen aussieht, nicht wahr? Denken Sie doch mal, was haben denn unsere Besitzer schöner Schlösser? Unsere Kirchen, unsere Museen, unsere Opernhäuser, was haben die Leute sich, die Architekten und die Gestalter, sich für Mühe gegeben, so einen Kölner Dom zu gestalten? In jedem kleinen Zentimeter ist tolle Gestaltung drin, ist ein erhabenes Können drin. Und sie machen nur Kisten, wo sie innen schnell was verkaufen und großen Umsatz machen, statt der Stadt etwas zu bringen. Und das finde ich einfach schrecklich. Ich bin der Meinung, wenn man in der Stadt baut, dann muss eine solche Einkaufsgalerie, ich sage Stadtgalerie, auch architektonisch ein Highlight sein. Das heißt, es darf nicht den Rücken zur Stadt erbärmlich machen, sondern es muss ein Mittelpunkt der Stadt sein. Es muss so wie der Kölner Dom von allen Seiten fantastisch ein Highlight sein, das Gebäude anzuschauen. Es muss ein städtebaulicher Höhepunkt sein. Es muss auch Qualität sein. Es müssen auch Künstler geholt werden, die mitgestalten, die einfach sagen, bitteschön, wir sind hier in dieser Stadt einer so wichtigen Stelle. Die Qualität der Stadt soll sich auch im äußeren Inneren einer solchen Galerie widerspiegeln. Das muss einfach ein besonders schönes Gebäude sein in der Stadt, wie früher Schlösser, Opernhäuser, Kirchen und dergleichen. Aber das geht ihnen völlig verloren. Die wollen nur Innenstelle, große Flächen und verkaufen. Außen ist ihnen egal. Die Stadt ist ihnen auch egal. Und das beklage ich. Ob das ECE ist oder andere, ist mir ganz egal. Sie sind alle gleich im Grunde. Und das ist etwas, wo ich mich von denen unterscheide und sage, ich werde auch nicht schweigen. Ich werde auch so oft ich kann Bücher schreiben, Vorträge halten, um das zu bewirken, was möglich ist, um Städte nicht zu zerstören, sondern zu verbessern, was auch möglich ist.
Ich bin selber in Wuppertal groß geworden und die Stadt ist eine von denen, die halt, naja, Einwohner, auf jeden Fall nicht mehr Einwohner gewinnen, Einwohner verlieren, hat natürlich trotzdem mehr Verkaufsfläche bekommen ohne Ende die letzten Jahre. Und in so einer Stadt wie Wuppertal oder im Ruhrgebiet im Osten, in vielen Regionen, ist da nicht der Punkt, wo unabhängig von der Architektur, selbst bei der schönsten Architektur, selbst bei der integriertesten Galerie, irgendwo man sagen muss, Mensch, da geht jetzt nichts mehr. Die Stadt hat einfach jetzt schon eher zu viel als zu wenig Verkaufsfläche und es gibt trotzdem weiter Pläne, hier zu erweitern, da noch was zu machen. Das heißt, gibt es nicht auch den Punkt, wo man einfach sagen muss, Mensch, also in dieses jahrzehntelange Wachstum der Handelsflächen, jetzt wo noch Internet auch Umsatz abgräbt, ist an einem Ende angekommen und wir müssen in bestimmten Städten einfach aufhören, grundsätzlich dieses Wachstum von Handelsflächen zu betreiben, egal auch wie die Architektur der einzelnen Sachen sieht, weil es einfach da genug ist.
Ja, die Handelsflächen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier entstanden sind, sind viel zu viel im Verhältnis zur Kaufkraft. Sicher, die Kaufkraft durch Lohnerhöhung nimmt auch etwas zu, aber in keinem Verhältnis zu dem, was Flächen zu was geschehen ist. Insofern ist es vollkommen richtig, diese Kritik. Man kann nicht mehr alles zulassen und einfach zu viel ist zu viel und dann leiden alle darunter, weil denn die gesamte Sache sich abflacht im Gewinn und auch in der Qualität. Es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt auch Städte, die, sagen wir mal, in ihrer Verhandlungsstruktur so unattraktiv sind, dass deshalb wenige Leute in die Stadt fahren. Eine Stadt lebt ja auch nicht nur von den eigene Bevölkerung der Stadt selber, sie lebt auch vom Umland. Und wenn eine Stadt durch eine schöne Galerie wieder attraktiver gemacht wird, weil dann plötzlich Hennissen, Maurus, wie die Namen alle heißen, die man gerne mal besucht, und das dann nicht hat und aber durch eine Galerie wieder zurückkommt, kann eine Stadt auch dadurch attraktiver werden und dadurch nicht nur Umsatzeinbußen, sondern auch Umsatzzuwächse erreichen. Es muss nur dann sehr sensibel gemacht werden und wirklich nur das bringen, was fehlt und dann als neues Gesamtsortiment schöner sein als vorher. Dann ist es auch zu rechtfertigen. Aber nur Flächen vergrößern, vergrößern, vergrößern bringt natürlich gar nichts. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Problem der Internetbeeinflussung des Einzelhandels noch nicht ausgereizt ist. Das hat jetzt schon Auswirkungen und das wird sich noch erheblich verstärken. Denn wenn manche Leute sich noch umschauen, was das an Umsatzverlagerung nach sich zieht und auch an Probleme der einzelnen Geschäfte. Aber dazu möchte ich auch einen Satz sagen. Ich bin eher der Meinung, dass ein Shoppingcenter, sagen wir mal extrem auf der grünen Wiese, damit ein Problem hat, weil ein Shoppingcenter auf der grünen Wiese ist ein Instrument, wo man hingeht, um zu shoppen, um zu kaufen, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Wenn man in die Stadt geht, kommt ein anderer Effekt zum Shoppen dazu. Man geht gerne in die Stadt. Man macht gerne mal am Wochenende mit deinem Söhnchen und mit der Frau einen Spaziergang in der Stadt, auch wie auch immer mit wem. Und das ist auch ein Stück Lebensqualität, dass man in einer schönen Stadt gerne mal flaniert. Und da ist oft gar nicht mal das Shoppen das Vordergründige oder vielleicht gar nicht beabsichtigt. Man geht trotzdem in die Stadt, um zu schauen und Kaffee zu trinken. Dieser Effekt kommt in der Innenstadt eher zustande als bei einem Shoppingcenter, wo man sich nur versorgen will. Insofern die Zukunft spricht eigentlich, was Internet anbelangt, mehr für die Innenstadt.
Tja, meiner Ansicht nach müsste man dann in manchen Städten sagen, ja gut, wenn die Struktur nicht attraktiv ist und wenn leider aufgrund von Versäumnissen in der Vergangenheit eine Stadt nicht dazu einlädt, dort auch wirklich ein Erlebnis zu haben und einzukaufen. Dann denke ich, dann müsste man halt sagen, Mensch, dann bei nächster Gelegenheit müsste dann das Einkaufszentrum auf der Grünen Wiese mal 10.000 Quadratmeter weniger haben. Und die schiebt man dann sozusagen in die Innenstadt und da nutzen sie dann mehr. Und da ja eigentlich die Quadratmeterumsätze da höher sein können, müsste doch der Investor mitmachen.
Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich ehrlich erwarte. Aber das ist ein Zeitraum nicht von 2-3 Jahren, sondern von 20, 30 Jahren. Das ist tatsächlich, diese Denke könnte so sich entwickeln, dass die Stadt davon profitiert, dass die Zentren weniger Umsatz machen, als sie nötig haben und sogar teilweise oder ganz schließen und die Stadt neu erblüht. Das ist durchaus eine nicht allzu ferne Perspektive mancher Städte. Aber ich möchte nur ein Wort sagen. Oft sagen die Leute in der Stadt, ja, wir haben keinen Platz. Das beste Beispiel ist doch die Kö-Galerie. Die hat nur 13 Meter Platz an der Königsallee. Der Gang zu dem eigentlichen Center ist 70 Meter durch Nachbarstädte und im Hintergelände ist eigentlich die Galerie. Jemand, der die Kö-Galerie besucht hat, weiß nicht, dass er 17 Meter gelaufen ist. Er hat den Eindruck, er ist mitten in der Stadt gewesen. Deshalb braucht man für eine Einkaufsgalerie, für eine Stadtgalerie, nicht an der großen, an der Haupteinkaufsstraße eine große Fläche. Man braucht nur einen Zugang und die eigentliche Fläche kann im Hintergrund, im Hintergelände liegen, wo meistens wirklich auch nur Nebengebäude sind. Und das kann man von dort, die Fläche dort kann man auch noch seitlich oft anschließen, sodass man so einen zentralen Punkt bekommt. Also jede Stadt hat die Möglichkeit, eine solche Galerie aufzunehmen. Ich bin in verschiedenen Städten gewesen, wo man auch große Sorge hatte. Wir würden gerne, wir können aber nicht. Da habe ich gesagt, wir nehmen mal einen Hubschrauber und fliegen mal über die Stadt. Da habe ich gesagt, sehen Sie mal, da und da und dort ist ein Platz dafür. Da waren die völlig von den Socken, dass das tatsächlich so war. Und das gelang dann auch, da Zentren zu entwickeln. Also man muss da auch ein bisschen kreativ denken.
Man sieht ja inzwischen auch diese großen Möbelhäuser, die ehemaligen, die dann leer stehen jetzt mitten in der Stadt, wo dann auch oft keiner eine Idee mit hat und dann wird es halt abgerissen, wo ich dann manchmal denke, hey, dieser Spruch kommt ja auch gerade von den großen Händlern oft. Ja, wir brauchen aber für unseren Laden 2000 Quadratmeter, die kriegen wir doch in der Altstadt nicht. Ja, und überall stehen diese alten Möbelhäuser leer und es passiert nichts damit.
Die kriegen sie in jeder Altstadt, behaupte ich mal. Die Schattenbergkern ist eine alte Druckerei von der Rheinischen Post, die natürlich auch im Hintergelände stattfand. Ja, aber der Zugang zum Hintergelände ist vorne an der besten Ecke, sodass es jetzt in Wien mitten in der Stadt wirkt. Aber es ist nicht mitten in der Stadt, es ist in einem Nebengelände, in der B-Lage. Und es ist trotzdem, wenn man es jetzt besucht, wirkt es wie die beste Lage der Stadt.
Nochmal kurz einen Schritt zurück. Wir haben vorhin über weit in die Zukunft geblickt, wenn eventuell mal dann durch auch die Konkurrenz des Onlinehandels manche Einkaufszentren Probleme kriegen. Vor der Stadt in Amerika sieht man es ja schon, dass die frühen Generationen ohne Ende Probleme haben, leer stehen und so weiter.
Sterbereien beide.
Nicht? Also da ist es zu sehen. Und in Deutschland sieht man aber ja, dass obwohl wir eigentlich gerade über die Probleme der Innenstädte sprechen, ja trotzdem immer noch auch vor den Städten Center gebaut werden, aber mit dem Argument oft, ist ja was ganz anderes angeblich, weil dann die Factory Outlet Center entstehen und dann immer gesagt wird, ja, Factory Outlet Center, da wird ja nur Discount-Mode von den tollsten Modehändlern, das sei ja angeblich was ganz anderes und deshalb sei das ja noch gar nicht da und deshalb müsse man das doch genehmigen.
Also ich habe ja gerade ein Buch geschrieben über die Factory Outlet Center. Ich kann dir nur berichten, diese Factory Outlet Center sind absolut der schlimmste Mörder einer Stadt. Der geht nun wirklich alles im Bach runter, weil es ist ja nicht so, dass dort nur ein Discounter ist, der etwas billiger verkauft, sondern es sind alle bekannten Marken. Wenn Sie ein Zentrum wie Roermond sich anschauen, da sind über 120 Top-Marken, die auch auf der Kö- und Schadowstraße und auf der Theatinerstraße in München, wo sie wollen, auch vertreten sind. Es ist nicht so, dass der Discounter was da anbietet. Und wenn man sagt, ja, die großen Marken wie Escada verkaufen das, was sie in der vergangenen Mode nicht verkaufen konnten, das ist noch absolute Lüge. Die verkaufen vielleicht 3% aus diesem Bereich auch, aber sie lassen alle diese schönen großen Namen ihre Ware billigst in Indonesien, in China, in Bangladesch und Indien, in diesen Ländern herstellen, wo die Leute ja, ich will mal übertreiben, eine Handvoll Reis bekommen statt Geld. Und sie verkaufen hier ihre Ware natürlich sehr, sehr billig und dadurch natürlich in Massen, aber unter ihren honorigen Namen. Da steht der Name Nike und Adidas und Escada und wie sie alle heißen, Haluva, alle drüber. Aber die Waren sind nicht dieselbe, die in der Innenstadt verkauft werden. Das sind Billigswaren, die einfach in solchen Billiglohnländern verkauft werden. Ob da nun mal 1000 Tote bei so einer Fabrik verbrennen oder umkommen, ist, ich will nicht sagen, es ist denen egal. Aber es passiert einfach auch. Und deshalb muss man schon sehr nachdenken, ob dieses System nachhaltig ist. Ich bin der Meinung, ist es nicht nachhaltig. Und jetzt ein solches Zentrum an einer Stadt anzusiedeln, auch wenn es in einem Stadtteil ist, es ist unverantwortlich. Und ich als Städteplaner muss sagen, ich werde jeden einzelnen Fall, wo ich kann, anklagen. Es ist in jedem einzelnen Fall ein Mord an der Stadt. Denn kein Textilgeschäft kann, wie in solchen Zentren angeboten, in Roermond kann man es ja reihenweise selber sehen, eine Jacke für 13 Euro verkaufen oder eine Hose für 10 Euro oder eine Jeans für 9,50 Euro, wenn sie nicht in diesen Billiglohnländern hergestellt worden ist. Es hat mit der Marke nicht das Geringste zu tun. Es ist zwar sicher, der Entwurf dieser Kleidung in den Ateliers der Marken geschehen, aber die Produktion ist 100% nicht die Qualität, wie sie in den Innenstädten verkauft wird. Und da muss man einfach die Leute einfach anklagen. Ihr macht die Leute nicht nur ihren Städten kaputt, ihr macht auch, betrügt sie auch mit eurer Produktion und mit eurem Vorwand. Es werden nur abgelegte Ware der vergangenen Trends verkauft, sondern es ist alles neue Ware und es ist unglaublich, was auf diesem Gebiet geschieht. Und ich kämpfe dagegen und mein neues Buch, Factory Outlet Center, der City Killer, wird damit aufräumen, dass diese Dinge nicht noch weitergehen. Es ist die Politik aufgerufen. Die muss jetzt sehen, dass sie solche Dinge bremst, dass sowas nicht ausartet. Mag ja sein, dass in Ländern wie England oder Italien das alles lockerer gesehen wird. Aber wir haben hier so schöne kulturelle Städte, die müssen wir erhalten. Die müssen wir nicht durch solche Neuerungen, die völlig idiotisch sind, kaputt machen. Und da muss die Politik, wofür denn sonst? Was soll denn sonst die Politik bewirken, wenn sie solche Missstände nicht bekämpft und aufhebt und durch konsequente, lückenlose Gesetze verhindert. Es ist auch nicht Mord erlaubt, es ist auch in anderen Dingen nicht erlaubt. Es ist da überall gesetzliche Regelungen, die Missstände bekämpfen und vermeiden. Das Gesetz ist auch hier aufgerufen, das genauso zu sehen und zu sagen, wir wollen es nicht, wir wollen unsere schönen Städte, unsere Urbanität in den Städten, wir wollen unsere Heimatstädte nicht zerstören.
Ja, leider haben wir ja keinen Paragraphen, der heißt, Mord an der Stadt und Innenstadt kaputt machen wird unter Strafe gesetzt. Ich denke, da ist einfach irgendein Fehler in unserem Rechtssystem, wie das bisher mit den Verträglichkeitsgutachten abgenickt wird und wie dann untersucht wird beim Factory Outlet Center, schadet das jetzt oder schadet das nicht? Und dann kommt also irgendein Gutachter zu dem Schluss, sind ja nur 10%, die hier an Umsatz in der direkt benachbarten Stadt fehlen und 10% da hinten und 10% da drüben. Und damit ist es juristisch einwandfrei. Da muss irgendwas falsch sein an unserem Rechtssystem.
Die Gutachter werden meistens von den Städten, von den Investoren bezahlt und die machen das, was die Investoren wollen. Die beschönigen alles. Es ist alles im Grunde nicht ehrlich. Und die Wirkung ist verheerend, nur die Wirkung stellt mir erst fest, wenn es passiert ist. Und man kann das nicht zurückschrauben. Insofern sind die Gutachten mit höchster Vorsicht zu betrachten. Tatsache ist, dass solche Zentren die Innenstädte in den besten Bereichen hinsichtlich des Umsatzes ausleeren. Und das ist irreversibel und nicht zu wiedergutzumachen. Und das ist das Problem. Und da müssen die Politiker aufgerufen. Sie müssen sich mit dem Thema mehr beschäftigen. Und die Gesetze, die es gibt, sind alle so, dass sie so oder so und wenn und aber enthalten und da immer noch Lücken für die Investoren offen lassen. Es ist gibt kein konsequentes Gesetz, was klar sagt, so kann es sein und so nicht.
Sie haben die Gutachter angesprochen, also das übliche Verfahren. Der Gutachter wird sogar noch bezahlt vom Entwickler und macht dann so eine Art Gefälligkeitsgutachten. Sie hatten in dem Angriff auf die City-Buch auch sehr schön beschrieben, wie sowas abläuft, wenn jetzt ein Entwickler, ob es Factory Outlet Center ist oder ECE oder wie auch immer, wenn der in eine Stadt kommt und will jetzt gerne da was machen. Das heißt, es geht um richtig viel Geld. Sie haben dann so ein bisschen gesagt, naja, in anderen Regionen auf der Erde ist natürlich in Sachen Korruption passiert da viel mehr. Aber auch in Europa, ich meine, Sie haben viel erlebt, Sie haben viele, viele Geschichten wahrscheinlich, vielleicht sind manche davon nicht druckreif. Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen, wie es also vorgeht, wenn so ein professioneller großer Investor richtig sagt, ich will hier so ein 100 Millionen, 150 Millionen Projekt anschieben, um sich durchzusetzen?
Also vom Ausland, wo ich auch sehr zu Hause bin, was mein Wirken anbelangt und auch in verschiedenen Gremien bin, weiß ich genau, dass Investoren ganz brutal an Politiker oder an sonstige Unterstützer herangehen und mit barem Geld die Leute so beeinflussen, dass sie ihre Meinung formieren für ihr Center und dann die großen Namen der Politiker voll auf der Seite sind. Man muss schon skeptisch sein, wenn ein Politiker so intensiv sich für solch ein Zentrum einsetzt, was der Stadt schadet, ob der nicht auf der Lohnliste dieser Investoren steht. Ich muss es einfach behaupten, aber ich möchte nicht sagen, dass es in Deutschland so ist. Unsere Gesetze und unsere Moral ist etwas anders als vielleicht in anderen Ländern, ich will keine Namen nennen, aber ich weiß es von anderen Ländern. Ich habe konkrete Fälle erlebt, wo die Leute einige Millionen auf ein Konto im British Virgin Island bekommen haben, wenn sie das Center unterstützt haben. Gut, das ist aber eine Ausnahme. Ich will meinen, dass es Gott sei Dank hier so nicht ist. Aber man muss auch daran denken, dass sowas gar nicht erst sich entwickelt hier. Wir müssen hier konsequente Gesetze haben und da sind die Politiker nachhaltig gefordert, es zu erzwingen und durchzusetzen.
Die Methoden, mit denen in Deutschland vorgegangen wird, die sind dann ein bisschen, sagen wir mal, geschickter.
Ja gut, ich meine, allein schon, dass oft die Gutachten zugrunde gelegt werden, die vom Investor bezahlt sind. Was ist der Investor kriegt für so ein Gutachten 200.000 Euro. Was schreibt er denn, der Gutachter, wenn er da gut bezahlt wird? Da schreibt er alles, was der Investor hören will. Mit tollen Argumenten, da wird alles bewiesen, auch der Worst Case geschildert und alles. Das ist aber alles Schwindel, wenn sie wie die Kernaussage ist, er darf bauen, das schadet der Stadt und der Umgebung überhaupt nicht. Ob es dann schadet oder nicht, das klärt dann die Zukunft. Und das ist meistens negativ und zwar verheerend. Denken wir mal am Eingang unseres Gesprächs an Mülheim. Es war verheerend, was sich da das Rhein-Ruhr-Zentrum bewirkt hat. Und das wird an jedem Platz der Welt sein. Und wenn Sie an Oberhausen denken, die schöne Marktstraße, die eine tolle Einkaufsstraße früher war, ist leer. Also nur noch zwei Supermärkte. Auch Kaufhof ist noch ausgezogen. Alles geht in das Zentro. Das ist ein voller Leben. Aber Zentro ist kein Platz, wo Urbanität stattfindet. Da ist nicht das Abendleben, was in der Innenstadt findet. Das ist nicht die Kultur, die in der Innenstadt findet. Das ist einfach nur Versorgung und mit großen Angeboten der besten Waren und zum günstigsten Preis. Aber die Qualität einer Innenstadt, dieses Stück Heimat, kann auch nie in einem Zentrum stattfinden. Auch alte Leute sitzen dann alleine zu Hause und wissen nicht, was sie am Abend machen sollen und am Wochenende, weil die Stadt ist, bietet ihnen nichts mehr. Und das Zentrum gehen sie nicht, weil sie auch das Geld oft nicht haben und auch den Schwung nicht haben, sich unbedingt an den modernsten Wohnen zu erkundigen. Deshalb sind solche Zentren auf vieler, vieler Hinsicht schrecklich für die Stadt. Und jetzt kommt noch ein anderer Effekt. In den Zentren sind meistens Filialisten. Da sind ja durchweg Filialisten. Der Investor liebt ja auch nur die Filialisten, weil das ein sicherer Mietzahler ist. In der Innenstadt, Einkaufsstraße, sind viele Geschäfte, wo Papa und Mama noch an der Kasse stehen, wo also inhabergeführte Läden stattfinden, zu 80%. Die inhabergeführten Läden sind aber nicht beliebt im Center. Die machen zu und die Filialisten in den Zentren machen auf. Und das hat einen tragischen Eck für die Stadt. Und das ist gerade für Oberhausen. Oberhausen ist die ärmste Stadt Deutschlands. Die steht noch in Kuratel der Landesregierung, die darf nichts investieren, ohne die Landesregierung zu fragen. Warum? Warum kann ich Ihnen ganz klar beantworten. Der inhabergeführte Laden in der Stadt, der zahlt seine Steuern in der Stadt. Der Filialist im Zentrum zahlt einen kleinen Anteil der Steuer, aber die Menge, der eigentliche Hauptanteil des Gewerbesteuers zahlt er da, wo er seine Hauptverwaltung hat. Die ist in Wiesbaden, in München oder sonst irgendwo, aber nicht in Oberhausen. Insofern ist die Stadt arm dran. Sie hat effektiv durch diese Zinsen Geld verloren, nachhaltig Geld verloren. Es kommt noch ein anderer Effekt, da sagt man, ja, aber die Arbeitsplätze, die da entstehen, die Arbeitsplätze, ein inhabergeführter Laden in der Stadt hat viel mehr Personal, weil er viel eher persönlich berät, als ein Filialist, der mit großen elektronischen Anlagen alles perfekt hat, dass er möglichst wenig Personal baut. Also auch im Flächenumsatz ist der Arbeitsplatzangebot der Innenstadt mit den inhabergeführten Läden viel höher als die in einem Zentrum Zentrum, wo alles das gemacht wird, um Personal möglichst so weit wie möglich einzusparen. Also auch der Arbeitsplatzeffekt ist nicht da. Es sei denn bei der Bauphase, aber die dauert vielleicht ein, zwei Jahre. Danach ist es so, dass die Arbeitsplatzverhältnismäßigkeit zum Nachteil der Stadt sich als Schluss ergibt. Das wird also alles nicht gesagt, der Gutachter, wie ist das sowieso? Und das muss dann aber mal, muss man einer sagen. Da fühle ich mich für aufgerufen, weil ich es erkannt habe.
Jetzt kommen immer wieder auch auf mich Leute zu, seit ich diesen Blog auch gegen das Bauen betreibe. Und dann kommen also Anrufe aus Zittau oder Jena oder solchen Städten, wo jetzt ein Shoppingcenter geplant wird. Und das sind dann oft ja einzelne engagierte Leute, die sich Sorgen machen, die sich informiert haben und die feststellen, oh, unsere Stadtpolitik wittert leider, irgendwie sieht die Millionen, die der Investor verspricht. Und glaubt, das sei irgendwie eine ganz tolle Sache jetzt. Was sollen die machen? Ne? Was sollen die Menschen machen in den einzelnen Städten, wo jetzt mit großem Trara der Investor ankommt mit einer ganzen Riege von perfekt hervorbereiteten Flyern und Präsentationen und Argumenten und so weiter. Und dann, was sollen jetzt diejenigen tun, die erkennen, dass das vielleicht nicht zum Besten der Stadt ist?
Es ist ja das Problem oder auch die Tragik, dass der einzelne Konsument überhaupt nicht gegen ein Center hat. Er fährt dahin, kann da bequem parken, kann da günstig einkaufen und befriedigt seinen Verkauf. Das ist das Bequemste, was man haben kann und auch das Akzeptabelste. Das ist das Problem, dass der Einkäufer, der Konsument, der Kunde, jedenfalls in der Masse, gar nichts gegen ein solches Zentrum hat. Er bedenkt aber nicht, dass im Rückschluss dieser Schuss nach hinten rausgeht, dass er seine schöne Stadt schädigt, dass er seine Kultur schädigt. Eine Stadt ohne Einzelhandel ist tot, ist wie am Sonntag immer, es ist leer und da kann auch keine Stadt, keine Kultur stattfinden. Die Kultur, die Museen, die Galerien und was sonst in der Stadt an wichtigen Dingen kulturell stattfindet, braucht auch Leben in der Stadt, braucht die lebendige Stadt. Und wenn die tot ist, dann ist die Stadt auch restlos tot, mit der Kultur tot. Aber das bedenkt der Konsument, wenn er jetzt seine Jeans kaufen kann, überhaupt nicht. Und deshalb ist gar nicht mal, ist es die Tragik, dass der eigentliche Konsument oft sich vielleicht verführen lässt, eine Verlagerung des Einzelhandels zuzustimmen, weil er glaubt, er kriegt etwas mehr, etwas bequemer und etwas übersichtlicher. Und das Parken umsonst ist sowieso ein großes Angebot, was hoch gewertet wird. Also das ist schon ein kritischer Punkt, dass man sagt, gewinne ich auch den Bürger auf der Straße? Den gewinnt man nicht ganz. Man gewinnt nur den bewussten Bürger, der sich klar darüber macht, was Stadtqualität ist, was Kultur ist. Nur dieser Bürger, der den Gesamtzusammenhang an Urbanität erlebt, aufnimmt in sich und für wichtig nimmt und auch in seinem Leben erhalten möchte. Nur der, das ist eine kleine Anzahl nur. Aber ohne die Masse geht das auch nicht. Sie müssen die Masse auch gewinnen und das muss dann der Politik dafür sorgen, dass durch Gesetze das nicht geschieht, was, sagen wir mal, der bequeme Einkäufer, Kunde haben möchte. Das darf eben nicht geschehen. Das ist ein Problem. Dieses Problem muss man auch nicht unterschätzen.
Das heißt, wir sagen jedem Einzelnen, mit jedem Klick, den er im Internet macht, um zu kaufen, und mit jeder Fahrt, die er in welches Center auch immer macht,
schadet er seiner Innenstadt. Schadet seiner eigenen Heimat. Das ist ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Das sind Zahlen auch nachweisbar, auch schon nachgewiesen. Nur der Einzelne empfindet es nicht. In dem Moment, wo er kaufen will, nicht.
Aber wir sagen jetzt allen, die das hören, nachdenken, mit anderen sprechen und sich gut überlegen, was man tut.
Im Leben muss man oft Verantwortung tragen für viele Dinge. Das ist auch eine Verantwortung an den Konsumenten, sich zu überlegen, was er tut beim Einkauf. Unterstütze ich eine Entwicklung, die gegen meine eigenen Interessen sind? Ich möchte auch meine Heimat nicht zerstören. Oder geht mein billiger, schneller Einkauf vor? Das ist eine Entscheidung, die muss man für sich treffen. Ich bin der Meinung, dass Bürger, die sich als selbstbewusste, selbstverantwortliche Bürger sehen, die sollen auch die Gesamtheit sehen, das Stück Kultur, das Stück Heimat, das Stück Urbanität, dieses Stück Abendleben in der Stadt, ist in die Stadt gehen, erhalten und nicht das alles zerstören, weil es nur um billiges Shopping geht.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.